guten Morgen miteinander. Ihr gehört den reformierten Gottesdienst aus der Dorfkirche Spiez. Predigt hat der Pfarrer Carsten Kern und an der Orgel und am Flügel spielt Jovita Wenger. Der Bibeltext aus Johannes 14 tut Anne-Marie Eisenschmied lesen. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Hören von diesem Gottesdienst.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich, der das Werk seiner Hände niemals preisgibt. Ein herzliches Willkommen uns allen hier in der Dorfkirche in Spiez und all denen, die mit uns gemeinsam bei Radio Beo diesen Gottesdienst feiern. Herzlich willkommen. In diesem Gottesdienst werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wo unsere Sehnsucht nach Heimat denn tatsächlich gestillt werden kann. Wo gehöre ich hin? Wo bin ich wann? Wie lange gehöre ich wohin? Das sind ja Fragen, die einen von Zeit zu Zeit umtreiben können. Es ist gut, wenn sie einen nicht ständig umtreiben. Und doch, wir werden darüber nachdenken, was es heißt, ein Zuhause zu haben. Dieser Gottesdienst wird von vielen Menschen gemeinsam gestaltet. Ruth Juchzeler hat das in bewährter Weise vorbereitet, unsere Sigristin. Ruth, dir einen herzlichen Dank dafür. Jovita Wenger hat uns gerade so wunderschön in diesen Gottesdienst hineingetragen an der Orgel. Annemarie Isenschmidt wird uns gleich die Lesung halten und die technische Begleitung dieses Gottesdienstes für Radio Beo geschieht durch Walter Draxel. Euch allen miteinander ein herzlicher Dank. Mein Name ist Carsten Kern, reformierter Pfarrer hier an der Dorfkirche in Spiez. Lasst uns nun miteinander singen das Lied Morgenlicht leuchtet im reformierten Gesangbuch unter der Nummer 533. Im Liederbuch von Taizé findet ihr unter der Nummer 155 das Lied von Bruder Klaus. Gib mich ganz zu eigen dir, 155 im Taizé-Liederbuch.
Thank you.
Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke für diesen Start in die Woche. Danke, dass wir mit dem Sonntag die Woche beginnen dürfen. Danke, dass wir aus deiner Ruhe, aus deinem Frieden, aus deiner Nähe, aus deiner Güte, aus deinem Erbarmen heraus diese Woche beginnen dürfen. So vieles treibt uns um. Die Gesundheit, die Fragen der Politik. Geht es immer weiter mit Provozieren, mit Grenzen der Demokratie ausreizen? Überall in der Welt, in den USA, in Europa, bei uns hier in der Schweiz. Danke, dass wir damit die Woche nicht beginnen müssen, dass wir mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, mit deiner Güte die Woche beginnen und uns vergewissern dürfen. Du bist da, du bist nah, du sagst Ja zu uns. Dir sei Ehre und Lobpreis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums, da gibt Jesus seinen Jüngern noch einmal einiges mit auf den Weg, bevor er dann verhaftet wird und den Weg ans Kreuz gehen muss und Ostern auf uns wartet. Es kommt einem manchmal ein wenig ungeordnet vor, fast so, als wenn er sagen würde, ach, das muss ich euch noch sagen, ja, und das wäre auch noch wichtig, vergesst das nicht. Wir hören Worte aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums und wem das möglich ist, möchte ich bitten, sich dazu zu erheben. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Bitte nehmt doch wieder Platz. Wenn ihr nun die Nummer für das nächste Lied aufschlagt im reformierten Gesangbuch, die Nummer 370, Tochter Zion, dann denkt der eine oder die andere vielleicht, ja Moment, sind wir denn schon im Advent? Sagen wir es einmal andersherum. Dieses Lied ist viel zu kostbar und zu schön, um es nur und ausschließlich in der Adventszeit zu singen. Es hat uns auch über die Adventszeit hinaus etwas zu sagen. Darum lasst uns das ruhig auch jetzt fröhlich miteinander singen. Tochter Zion, 370, wir singen die drei Strophen des Liedes. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich um ein Herz für dein Wort. Und wir bitten dich um ein Wort für unser Herz. Amen. Wenn man aus Richtung Basel kommt und Richtung Bern fährt mit dem PKW, mit dem Auto, dann gibt es eine Stelle, von der an kann man zum ersten Mal das Panorama des Berner Oberlandes sehen. Und es wird nicht wenige Oberländer geben und Menschen, die im Oberland heimisch geworden sind, die an dieser Stelle sagen, denken oder fühlen werden, jetzt geht's nach Hause. Ich habe in einem Zeitungsartikel einen kleinen Gedankengang dazu gefunden, was denn einen Ort zu einem Zuhause macht. Und der Autor dieses Artikels schrieb, unser Zuhause ist der Ort, an dem wir in Sicherheit sind. Dort kann uns niemand stören. Zu Hause sind wir frei. Wir können in Unterwäsche herumlaufen. Das gilt übrigens fürs Pfarrhaus nicht. Da kann man nämlich die ganze Zeit durchgucken von der anderen Seite. Wir können in Unterwäsche herumlaufen, uns vom Hund auf den Mund küssen lassen und Cola zum Frühstück trinken. Und niemand wird uns dafür kritisieren. Dieser Mensch lebt jedenfalls nicht da, wo ich lebe. So viel steht fest. Aber es ist ein interessanter Versuch, zu Hause zu beschreiben. Zu Hause ist man geschützt. Selbst die Polizei darf ohne richterliche Genehmigung nicht bei jemandem zu Hause eindringen. Das ist zumindest in einem demokratischen Rechtsstaat ein ungeheures Vorrecht. Das Zuhause ist der Ort, an den wir hingehören, an dem wir dazugehören. Unser Zuhause ist ein Teil dessen, was uns ausmacht. Wer fern von zu Hause ist, macht sich anfällig für eine seltsame Krankheit, die wir Heimweh nennen. Ein Gefühl der Sehnsucht, oft gepaart mit Unruhe und Niedergeschlagenheit, hervorgerufen durch die Trennung von dem Ort, an den wir gehören. Sie können in einem Fünf-Sterne-Hotel wohnen und trotzdem ihre kleine Bruchbude vermissen, wenn denn diese Bruchbude ihr Zuhause ist. Wo sie zu Hause sind, gehören sie dazu. Gehörst du dazu? Das Zuhause ist der Ort, an dem du wertgeschätzt bist. Du und dein Zuhause, ihr seid gut füreinander. Wenn du kein Zuhause hättest, dann wärest du heimatlos. Du würdest nirgendwo hingehören. Umgekehrt gilt aber auch, dass das Zuhause einfach nur ein x-beliebiger Ort wäre, wenn es dich nicht hätte. Ich habe einmal eine Erzählung gelesen, in dem ein Ehepaar darüber diskutiert, ob es einen alten und schwierigen Bekannten, der sterbenskrank ist und niemanden mehr hat, bei sich aufnehmen soll. Die Frau ist der Meinung, dass sie ihn zu sich holen sollen. Der Mann sieht ein, dass er wohl nicht darum herumkommen wird, obwohl er überhaupt nicht glücklich darüber ist. Das bringt sie dazu, darüber nachzudenken, was ein Zuhause eigentlich ausmacht. Der Mann sagt, Zuhause ist der Ort, wo sie dich reinlassen müssen, wenn du anklopfst. Die Frau ist anderer Meinung. Ich würde eher sagen, das Zuhause ist das, was man sich nicht verdient haben muss. Ist es die Verpflichtung oder die Gnade, die dem Zuhause seinen besonderen Status verleiht? Ein Zuhause zu haben ist ein Schutz und doch stoßen uns selbst zu Hause schlimme Dinge zu. Sigmund Freud schrieb über die Erfahrung des Unheimlichen, dass was uns vertraut, was aber doch furchteinflößend ist. Das Unheimliche macht uns Angst, weil es uns fast, aber eben nur fast, an das erinnert, was wir unterdrückt haben. Das Spukhaus gehört zu den anschaulichsten Vertretern des Unheimlichen. Im Wort unheimlich steckt ja schon die Bedeutung nicht heimseiend, nicht zu Hause sein. Kleine Nebenbemerkung, das allein macht es für mich ziemlich fragwürdig, was an Halloween so begeisternd sein sollte. Die Klammer ist wieder geschlossen. Die Welt wurde als unser Zuhause geschaffen. Und doch ist sie nicht unser Zuhause. Da ist etwas schiefgegangen. Und vielleicht verrät mir ja dieses Gefühl, in meiner Welt nicht zu Hause zu sein, etwas über mich selbst. Ich bin nicht zu Hause. Wir laufen von zu Hause fort. Seht, wir sprechen vom Kraftort Spiez. Und ja, es ist ein wundervoller Ort, wo man so viel Energie tanken kann. Und doch könnte man mit gleichem Recht vom Unruheort Spiez sprechen. Ein Event jagt den nächsten. Und vielleicht muss das so sein, weil man mit sich allein zu Hause so schlecht zurechtkäme. Oder vielleicht, wenn man zu Hause nochmal klopft, gerade niemand da ist. Die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt hat, handelt von einem Sohn, der von zu Hause fortläuft. Anfangs zweifelt der Sohn daran, dass er zu Hause sein möchte. Nein, er ist sich ganz sicher, er will das nicht mehr und er geht. Und später zweifelt er daran, ob man ihn zu Hause überhaupt noch haben möchte. Das Zuhause ist der Ort, an dem sie dich reinlassen müssen, wenn du anklopfst. Ich würde eher sagen, das Zuhause ist das, was man sich nicht verdient haben muss. Mit dieser Geschichte wollte Jesus sagen, dass die Geschichte der Menschheit die Geschichte eines Ausreißers ist. Und die Geschichte eines Vaters, der darauf wartet, dass sein Kind nach Hause kommt. Aber wenn man die Geschichte ganz liest, dann merkt man, dass man sein Zuhause auch verlieren kann, wenn man zu Hause bleibt. Denn Jesus erzählt in dieser Geschichte auch vom zweiten Sohn, der mit diesem Vater überhaupt nicht einverstanden ist und überhaupt nicht begreift, dass der jüngere Bruder zu Hause sein darf, wieder zu Hause sein darf. Aus Sicht des älteren Bruders, ist das Zuhause ein Ort, das man sich verdient haben muss. Und alle denen, die eine solche Sicht vom Zuhause bei Gott haben, erzählt Jesus diese Geschichte. Habt ihr euch einmal gefragt, wo sich Gottes Zuhause überhaupt befindet? Die Griechen schrieben Geschichten über, sehr menschlich, manchmal allzu menschliche Götter, die auf dem Olymp lebten und liebten und stritten. Mehr stritten als liebten. Und die nordischen Götter pflegten Trinkgelage in den Hallen von Valhalla, wenn sie nicht gerade kämpften. Der römische Philosoph Lucretius fand derartige Vorstellungen der Götter ziemlich daneben. Ihm zufolge waren die wahren Götter gelassene Wesen, die in Ruhe wohnen, wo es keine Aufregung gibt, und nichts kann sie je aus der Ruhe bringen. Sie sind einfach das Vorbild schlechthin für Zufriedenheit und Gelassenheit, und sie lassen sich von menschlichen Wesen und unseren armseligen Problemchen in keinster Weise stören. Wir, so dachte er, sollten dem nacheifern. Aber wir können keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen, wir können sie nicht zu Hause besuchen, denn sie wollen und können nicht belästigt werden. Lucretius galt seinerzeit als Atheist, weil er zwar nicht die Existenz eines Gottes an sich bestritt, aber die Möglichkeit, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Jesus hat uns etwas ganz anderes gezeigt. Wer mich liebt, sagte er, wird sich nach meinem Wort richten und dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Er lebt die Liebe Gottes und die Sehnsucht nach seinen Menschenkindern. Ihr merkt, ein völlig anderes Bild von Gott. Ein Gott, der Sehnsucht nach uns Menschen hat. Nicht, dem wir sowas von egal sind. Nein, nein, der Sehnsucht nach uns hat. Er liebt seine Menschenkinder in einer so eindrücklichen Weise, dass es bis heute niemanden kalt lässt, der sich nur ein kleines wenig, nur ein kleines Bitzelchen auf die Gedanken und Worte Jesu einlässt. Unsere Kirche als Institution lässt den einen oder anderen schon kalt. Das kann man wohl so sagen. Aber Jesus nicht. Und seht, er ist meines Wissens nach der Einzige, der von sich gesagt hat, schaut mich an, wer mich sieht, sieht Gott. Von dem nicht gesagt wird, der spinnt ja. Von jedem, der von sich behaupten würde, wer mich sieht, sieht Gott, dann würdet ihr entweder nicht ernst nehmen oder man würde eine psychische Störung diagnostizieren. Jesus wird bis heute ernst genommen. Allerdings hat ihn dieser Anspruch auch ans Kreuz gebracht. Und doch, die Sehnsucht Gottes nach seinen Menschenkindern hat ihn dazu getrieben und die hat er in so atemberaubender Weise gelebt. Ich hatte einen Bekannten namens Max bei uns in Düsseldorf. Der wohnte im Nachbarstadtteil Gerresheim, auch in Düsseldorf. Er war schon über 80 und seit 60 Jahren mit seiner Frau Margarete verheiratet. Sie könnten sich leisten, überall zu leben. Aber sie lebten in Gerresheim. Ich fragte ihn, warum? Er sagte, Grete mag Gerresheim. Und ich gab zurück, aber was ist denn mit dir, Max? Und er erwiderte, ich habe schon vor langer Zeit entschieden, dass mein Zuhause da ist, wo Grete ist. Für Max ist das Zuhause weniger an einen Ort, aber vielmehr an eine Person geknüpft. Vielleicht gibt es keinen Gott. Dann ist das Universum keine Heimat, sondern lediglich ein Zufallsprodukt. Vielleicht gibt es einen Gott, der aber an einem ruhigen Ort lebt und sich nicht von armseligen menschlichen Problemen belästigen lässt. Oder vielleicht kann Gott sich so klein und verletzlich machen, dass er in einem menschlichen Herzen Wohnung nimmt und zerbricht, wenn das Herz gebrochen wird. Vielleicht ist unser Zuhause da, wo Gott ist. Und vielleicht wird es noch eine Weile dauern, ehe wir uns zu Hause fühlen. Fragen Sie einmal jemanden, der schon seit langer Zeit in ein und demselben Haus lebt, ob es noch Dinge gibt, die eigentlich daran gemacht werden müssten, an diesem Haus. Wir haben alle eine Liste mit Dingen, die wir irgendwann einmal am Haus reparieren möchten. Doch was uns anfangs noch gewaltig störte, fällt uns nach einer Weile schon gar nicht mehr auf. Naja, und irgendwie bleibt's dann liegen. Unser Haus müsste saniert werden, müsste verändert werden, um bewohnbar zu sein. So ist es auch mit meinem Herzen. Mir fallen die Mängel gar nicht auf, aber meinem Gast sehr wohl. Wir sind oft nicht bei uns zu Hause. Wir sehnen uns nach unserem Zuhause, weil wir wissen, dass wir noch nicht ganz dort sind. Und darum heißt es in der Bibel, dass wir unser Herz nicht zu sehr an das hängen sollen, was dort die Welt genannt wird. Geld und Güter sind schöne Dinge. Und sie sind im Alltag wahrhaftig nicht belanglos. Und doch, sie bieten auf Dauer kein Zuhause. Und wenn es ans Abschiednehmen geht, sind das nicht die Dinge, die entscheidend sind. Erschreckt nicht, habt keine Angst, sagt Jesus. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch, einen Platz für dich zu bereiten. Was für eine Aussicht! Erwartet und dein und mein Platz ist vorbereitet. Wenn das wahr wäre und wir sollten darüber ins Gespräch kommen, was uns daran hindert, das für wahr zu halten. Welche Hoffnung und Zuversicht ließe sich für unser Hier und Heute daraus schöpfen? Ab und zu erhalten wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es zu Hause sein könnte. Und in solchen Momenten entsteht Geborgenheit, in solchen Momenten entsteht Glaube. Amen. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein. Wir singen miteinander aus dem reformierten Gesangbuch Nummer 707 das Lied »Bei Gott bin ich geborgen«. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der sich tatsächlich für die großen und kleinen Sorgen in unserem Leben interessiert. Danke, dass dir das nicht gleichgültig ist. So kommen wir zu dir mit unserem Gebet und bitten dich für alle die, die gar nicht so genau wissen, wo sie hingehören, weil sie ihr Zuhause verloren haben oder aber auch, weil sie so viel Not zu Hause erleben oder weil sie einfach unruhig sind in ihrem Leben. Es gibt so viele Gründe und noch viel mehr. Wir kommen zu dir und bitten dich für sie, bitten dich für uns. Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, die Kriege hören nicht auf. In der Ukraine nicht, zwischen Palästinensern und Israelis und im Libanon nicht, in Syrien nicht. Die Situation von Frauen in Afghanistan ist zum Himmel schreiend. So viel Not in Südamerika, in Afrika und in unseren Betrieben und in unseren Familien auch. Wir kommen zu dir mit unserem Gebet und bitten dich, Herr, erbarme dich. Lieber Vater im Himmel, immer mehr und mehr versuchen Menschen, die Grenzen von Demokratien auszutesten. Falschinformationen werden geliefert, Lügen werden verbreitet, die Grenzen der Demokratie ausgetestet. In Amerika können wir das erleben, in ganz Europa können wir das erleben und hier in der Schweiz auch. Danke für die Sicherheit und Werte, die wir in unserem Land leben dürfen. Und so bitten wir dich für unsere Welt. Wir bitten dich für die Machthaber dieser Welt. Wir bitten dich für die, die ihnen Macht geben. Wir bitten dich für uns. Herr, erbarme dich. In der Stille nennen wir dir die Menschen, nennen wir dir die Situationen, die jeder von uns auf seinem Herzen trägt. Wir kommen zu dir und bitten dich, Herr, erbarme dich. Und beten weiter mit den Worten, die wir von Jesus Christus gelernt haben. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Thank you.
dem es möglich ist und wer mag, bitte ich zum Segen, sich zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Ihr habt den reformierten Gottesdienst aus der Dorfkirche Spiez gehört. Die Predigt hat der Pfarrer Carsten Kern gehabt und an der Orgel und am Flügel hat Jovita Wenger gespielt. Und als Sigristin war Ruth Jutzeler aktiv gewesen. Wenn ihr den Gottesdienst gerne noch einmal hören wollt, so könnt ihr beim Urs Bösiger eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 033 823 12 85. 033 823 12 85. Oder ihr könnt ihn auch auf der Webseite vom kirchlichen Verein Radio Beo, wo die Gottesdienstaufnahmen möglich macht, hören. Das ist www.kibeo.ch. Was für Kirchensendungen hören wir in der nächsten Woche? Am Dienstag am Abend um 8 Uhr hören wir im Kirchenstübli der Tobias Kilchör mit Gesprächen und Berichten aus den Kirchen der Region. Und am 9 Uhr kommt eine interessante Sendung über Simon Hefti aus dem Thurbach. Singen, komponieren und dirigieren mit Tradition und Leidenschaft, Jodellieder und Naturjutz. Eine Sendung mit dem Roland Not. Am nächsten Sonntag, am 1. Dezember, hören wir den Gottesdienst aus der reformierten Stadtkirche Thun. Predigt Pfarrerin Margrit Schwander. Am Mikrofon verabschiedet sich der Walter Trachsel. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.